Willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge des One Health Podcasts. Mein Name ist Dana Thal und ich bin Geschäftsführerin der One Health Plattform am Friedrich-Löffler-Institut. Heute sprechen wir darüber, wie es gelingen kann, ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen und Aufmerksamkeit für ein Thema zu schaffen, das viele verschiedene Ursachen haben kann und jeden betreffen kann. Wir sprechen heute über die Global Sepsis Alliance, kurz GSA. Eine Sepsis, umgangssprachlich auch als Blutvergiftung bekannt, entsteht, wenn die Reaktionen des Körpers auf eine Infektion das eigene Gewebe und die eigenen Organe schädigen. Viele Infektionskrankheiten können eine Sepsis auslösen und dies kann schlussendlich im schlimmsten Fall eben auch zum Tod führen. Ich möchte heute darüber sprechen, wie man ein so diverses Thema in der Medizin und in der Politik adressieren kann. Wie schafft man es, hier die verschiedenen Silos in der Medizin und in der globalen Gesundheitspolitik zu überwinden? Wie bringt man verschiedene Stakeholder zusammen und für welche Aspekte der Sepsisbekämpfung kann der One Health-Ansatz hilfreich sein? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Marvin Zick. Er hat ursprünglich BWL studiert und arbeitet als Geschäftsführer für die Global Sepsis Alliance. Er ist dort mitverantwortlich für die strategische Ausrichtung, die Kommunikation und alle möglichen operativen Aufgaben. Zudem ist er für die Planung und Durchführung des World Sepsis Congress verantwortlich. Und daneben übernimmt er dann eben auch noch zahlreiche weitere Aufgaben der GSA. Vielleicht lassen wir das dann auch ein bisschen anklingen. Herzlich willkommen im Podcast, Marvin Zick.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Genau, ich habe gesagt in meiner Einleitung, du arbeitest für die Global Sepsis Alliance. Um unsere ZuhörerInnen da einmal abzuholen, was ist die Global Sepsis Alliance?
Genau, also die Global Sepsis Alliance ist eine internationale Non-Profit-Charity-Organisation. Wir arbeiten weltweit und auch auf Englisch, deswegen bitte ich vorab schon mal um Entschuldigung, falls mir das ein oder andere Wort auf Englisch rausrutscht und nicht auf Deutsch. Aber genau, also eine internationale Non-Profit-Charity, eine gemeinnützige Organisation, würde man auf Deutsch sagen. Wir haben unsere Zentrale in England offiziell, aber arbeiten, wie gesagt, auf der ganzen Welt. Mhm. Und wir kümmern uns darum, das Thema Sepsis sichtbarer zu machen und eben das Bewusstsein zu schärfen. Also im Prinzip, man könnte sagen, wir sind eine Interessenvertretung für das Thema Sepsis und wir sind eine mitgliedsbasierte Organisation. Das heißt, Organisationen auf der ganzen Welt können bei der GSA, in der GSA Mitglied werden. Mhm. Dazu gehören medizinische Organisationen, dazu gehören Krankenhäuser. Und seit Ende des letzten Jahres können auch Privatpersonen Mitglied in der GSA werden für einen kleinen monatlichen Beitrag, den wir im Prinzip als Spende für unsere Arbeit verstehen.
Ah, okay. Sind das dann meistens Leute, die betroffen sind, auch von Sepsis, oder wer wird dann bei euch Mitglied?
Auch. Unsere Hauptzielgruppe ist medizinisch organisiert, also es sind wirklich hauptsächlich Ärzte, Krankenschwester, Pfleger in diese Richtung. Aber ja, wir haben auch ganz, ganz viele lokale Interessensvertretungen zum Thema Sepsis, die von Überlebenden oder eben den Hinterbliebenen von Leuten, die leider an der Sepsis verstorben sind, gegründet worden sind in den verschiedenen Ländern. Es gibt zum Beispiel eine Organisation in Belgien, aber es gibt in fast jedem Land auf der Welt eine Organisation, die von jemandem gegründet worden ist, der das Thema Sepsis eben selber erlebt hat und es nicht auf sich sitzen lassen wollte, dass es dazu so viel systemischem Versagen im Prinzip kommt.
Ah, okay, gut. Ja, es ist super spannend. Also du hast ja jetzt schon anklingen lassen, super viele Leute sind direkt oder indirekt von Sepsis in ihrem Leben schon mal betroffen gewesen oder werden es vielleicht auch sein. Wenn man allerdings an globale gesundheitliche Herausforderungen jetzt denkt, dann kam mir jetzt nicht unbedingt Sepsis als erstes in den Kopf. Ja. Warum ist Sepsis trotz dieser großen Krankheitslast, die es ja offensichtlich weltweit gibt, da irgendwie so vielleicht sowas wie ein blinder Fleck in der globalen Gesundheitspolitik?
Genau. Ich würde noch einmal ganz kurz mit der Definition anfangen. Du hattest es schon anklingen lassen. Wie gesagt, Sepsis ist keine Krankheit per se, sondern im Prinzip eine Fehlreaktion des Körpers auf eine Infektion. Also man hat eine Infektion, das kann eine ganz alltägliche Infektion sein, Lungenentzündung, Harnwegsinfekt, Wundinfekt. Wir haben aber auch wirklich abstruse Fälle von zum Beispiel einem Tattoo, was sich entzündet hat, nachdem man damit ins Salzwasser gegangen war, quasi zu früh. Wir haben einen Fall vor ein paar Jahren gehabt, da hat sich jemand hier in Deutschland im Gartenarbeiten an einer Rose gepiekt und daraus hat sich eine Sepsis entwickelt. Das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist eben eine Lungenentzündung oder ein Harnwegsinfekt, eine Wundinfektion. Und normalerweise begrenzt der Körper diese Infektion dann lokal. Aber wenn er das nicht schafft und die Immunreaktion dann außer Kontrolle gerät, kommt es eben zu diesem Organversagen. Und das ist was, was viele Leute schon mal gehört haben, multiples Organversagen. Ja, das hat man auch oft als Todesursache gehört. Das ist im Normalfall dann eine Sepsis. Und Sepsis ist behandelbar, sogar sehr, sehr gut behandelbar. Aber es ist eben sehr, sehr zeitkritisch. Man muss schnell die Diagnose stellen und die Diagnose ist manchmal eben schwierig zu stellen. Aber Sepsis ist eben kein Randthema der Intensivmedizin, sondern im Prinzip ist Sepsis ein Gradmesser dafür, wie gut Gesundheitssysteme funktionieren. Und wir kommen ja nachher noch auf den One Health Aspekt, aber Sepsis ist wirklich eine von den ganz, ganz wenigen Sachen auf der Welt, die mit ganz, ganz vielen anderen Gesundheitsthemen verknüpft sind. Mhm. Und wir als Global Sepsis Alliance, wir verstehen uns eben nicht nur als reine Awareness- und Advocacy-Organisation, sondern auch als Plattform für systemische Veränderungen. Und dieses Missverständnis, was in der Gesellschaft einfach vorherrscht, ist, Sepsis ist selten und unvermeidbar, aber das ist beides, geht in die falsche Richtung. Sepsis ist sehr, sehr häufig und ganz, ganz viele von den Todesfällen sind vermeidbar. Mhm. Also um einfach jetzt mal zahlenmäßig zu sagen, wir haben ungefähr 50 Millionen Sepsisfälle jedes Jahr und davon ungefähr 11 bis 12 Millionen Todesfälle. Das sind die neuesten Zahlen, die wir jetzt haben. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel größer. Da geht es dann auch darum, wie werden Todesursachen erfasst, wie wird das alles kodiert. Es hat dann wiederum versicherungstechnische Hintergründe. Es geht dann jetzt wahrscheinlich zu tief. Aber Fakt ist, 50 Millionen Fälle, 11 Millionen Todesfälle sind die aktuellen Zahlen. Ich wäre nicht überrascht, wenn wir in 3 Jahren mit nochmal ein bisschen höheren Zahlen arbeiten, einfach weil die Studienlage sich angepasst hat. Mhm. Und vielleicht kurze Frage an dich, Dana. Weißt du, wie viele Menschen jedes Jahr auf der Welt sterben? Also in allen Ursachen zusammen. Oh. Ungefähr, was schätzt du? Also ich meine alles. Krankheiten, Autoursache, einfach Altersschwäche in Anführungsstrichen.
Naja, wir sind ja ziemlich viele, ne? Also das wird bestimmt ein 2-stelliger Millionenbetrag sein.
Es sind ungefähr zwischen 60 und 70 Millionen Menschen jedes Jahr.
Oh ja, krass. Mhm.
Und wenn wir jetzt mal von der niedrigeren Zahl ausgehen, sagen wir 60 Millionen. Und ich hatte gerade gesagt, die Sepsistoten sind bei 11 Millionen. Das sind 20%. 20% aller Todesursache auf der Welt sind quasi auf eine Sepsis zurückzuführen, sind auf eine Infektion zurückzuführen, die dann eben zu einer Sepsis geführt hat. Wir hatten vor ein paar Jahren Corona, die Pandemie, die wir alle noch im Hinterkopf haben. Ganz, ganz, ganz viele dieser Corona-Toten waren im Prinzip Sepsistote.
Aber das ist ja dann wahrscheinlich auch das Grundproblem der Sepsis. Wir sehen immer so die vorangestellte Erkrankung, wie jetzt zum Beispiel die Lungenentzündung, die Corona-Infektion und dass letztendlich dann aber die Sepsis ist, die dann die Todesgrund vielleicht ist am Ende. Das geht dann ein bisschen in den Daten und auch in der Wahrnehmung dann dadurch unter.
Genau. Genauso ist es. Sepsis liegt eben so ein bisschen zwischen den Zuständigkeiten. Sepsis gehört nicht zu einer einzelnen Fachdisziplin, keinem einzelnen Erreger, da ist keine Altersgruppe und es gibt keinen klassischen Fördertopf. Auf das Geldthema kommen wir ja nachher auch noch zu sprechen. Mhm. Aber globale Gesundheit, wenn wir ein bisschen rauszoomen, ist ganz, ganz oft vertikal organisiert. Ne? HIV, Tuberkulose, Malaria, das ist krankheitsspezifisch organisiert. Die haben eigene Programme, eigene Budgets, eigene Berichtsstrukturen. Das war historisch wichtig und auch erfolgreich, aber selbst es passt eben in keine von diesen Schubladen. Mhm. Sie entsteht aus vielen Infektionen und deshalb zwingt uns selbst es eben nicht nur einzelne Krankheiten zu betrachten, sondern die Funktionsfähigkeit des gesamten Gesundheitssystems.
Ja.
Selbst es ist eben horizontal und das macht sie dann politisch schwerer greifbar, obwohl sie eigentlich paradoxerweise viele dieser Krankheiten verbindet.
Ja, ein wichtiger Schritt, um sie vielleicht politisch sichtbarer zu machen, war ja 2017, da hat die WHO eine Resolution zu Sepsis verabschiedet. Ja. Die GSA war da auch an der Initiation mit beteiligt. Was war da notwendig? Wie konnte diese Resolution realisiert werden? Also welche Schritte seid ihr da gegangen, um das irgendwie in die Wege zu leiten? Und hat das jetzt eine Auswirkung? Also merkt man was dadurch?
Ja, man merkt was dadurch. Ich meine, 2017 war das, wie du richtig gesagt hast, das ist fast schon wieder 10 Jahre her. Das fühlt sich wie eine Ewigkeit an und auf der anderen Seite kommt es mir vor, als wär's gestern gewesen. Selbst ist diese Resolution, im Prinzip war das ein Zusammenkommen von ganz vielen Gesundheitsministern von verschiedenen Ländern. Deutschland war da involviert, Australien, England und noch ein paar mehr. Und dann haben wir es eben geschafft, nachdem wir daran lange Jahre gearbeitet hatten, also wir hätten die Reduktion gerne schon 13, 14, 15 gehabt, aber 2017 war es dann endlich soweit und wir haben es geschafft, diese Reduktion durchzubringen. Und im Prinzip, was sie gemacht hat, ist, sie hat politisch legitimiert. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen abstrakt, aber es ist entscheidend, weil dadurch konnten dann überhaupt erst nationale Strategien entstehen. Und die Umsetzung von diesen nationalen Strategien ist unterschiedlich, aber ohne diese Resolution hätte es diese Dynamik wahrscheinlich nicht so gegeben.
Ja. Ja, also in Deutschland sieht man das auch. Also es gab ja eine Forschungsvereinbarung zum Beispiel zu One Health und das hat dann auch was in Gang gesetzt, weil dann erst gesagt wurde, hey, ihr dürft miteinander arbeiten, Ministerien, ihr habt da jetzt einen Auftrag. Also deswegen, ja, genau. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Das sind diese Silos, von denen wir dann oft reden. Genau. Ne? Da gibt es die eine Sparte, die kümmert sich um das eine Thema und die Sparte kümmert sich um das Thema und Sepsis fällt im Prinzip irgendwie so dazwischendurch, keiner Sache ganz konkret zugeordnet, so ein bisschen in der Intensivmedizin, so ein bisschen in der Anästhesiologie, aber wie gesagt, es fällt dann einfach durch, durch diese Silos und deswegen fordern wir auch seit Jahren, das aufzubrechen und eben Sepsis da eben horizontal in die Gesundheitssysteme zu integrieren.
Ja, dieses Problem der Silos, die nicht miteinander interagieren, ist mir natürlich bestens bekannt. Das ist auch eine große Herausforderung für die Umsetzung von One Health-Ansätzen.
Genau, und die Resolution, ne, was sie dann wirklich geändert hat, jetzt, wie gesagt, fast 10 Jahre später, sie hat auf jeden Fall was gebracht. Wahrscheinlich braucht es nochmal eine zweite Resolution, vielleicht sogar irgendwann eine dritte. Da arbeiten wir auch dran, aber es ist halt ein politischer und ein langwieriger Prozess. Aber wie gesagt, diese Resolution hat es geschafft, selbst es politisch sichtbar zu machen. Einige Länder haben nationale Aktionspläne entwickelt und das Thema ist stärker in den Ministerien und in den Fachgesellschaften verankert, aber wir sind immer noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Wir waren auch teilweise ein bisschen schockiert, nachdem die Resolution dann 1-2 Jahre verabschiedet war, dass es immer noch WHO-Büros gab, also die WHO ist ja in diese regionalen Offices unterteilt und es gab da immer noch regionale WHO-Offices, wo die Resolution gar nicht wirklich bekannt war. Ne? Okay. Und dann ist es natürlich ganz schwierig, was umzusetzen, was man nicht kennt. Ist ja logisch.
Das stimmt allerdings, ja. Ja, da ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen der Nachteil der WHO, dass sie einfach so riesig ist, ne? Und viele konkurrierende Themen innerhalb der WHO halt einfach zirkulieren.
Genau, und die leidet natürlich auch gerade extrem unter dem Rückgang der ganzen Gelder, die gerade in die globale Gesundheit also gehen. Also Stichwort USA, Trump, Rückzug aus der WHO, das spüren wir, ne? Also diese Nachwellen, die spüren wir deutlich. Auch bei uns, denn wenn es ums Thema Funding geht, ja, das ist anders, als es noch vor ein paar Jahren war. Obwohl wir es umso mehr natürlich jetzt bräuchten.
Ja, wo du das schon ansprichst, wie finanziert ihr euch denn eigentlich generell? Also du hattest schon mal von Spenden geredet, die man entrichten kann, aber habt ihr noch andere Einnahmequellen quasi?
Genau, im Prinzip durch 3 Töpfe fördern wir uns. Der erste ist, den du hast gerade schon gesagt, der ist aber leider auch der kleinste, das sind Spenden. Man kann auf unsere Webseite gehen, da ist ein großer Spendenknopf, man kann spenden, einmalig, monatlich, wie man möchte. Seit November, wie ich vorhin kurz angesprochen hatte, gibt es jetzt auch die Möglichkeit, quasi als Privatperson Mitglied bei der GSA zu werden. Das kostet dann einen kleinen Betrag. Also da gibt es 4 verschiedene Mitgliedsoptionen, geht bei $5 im Jahr los und geht dann hoch bis zu $1,000 im Jahr.
Okay.
Und genau, das ist der erste Topf. Der zweite Topf sind unsere Mitgliedsbeiträge von den Organisationen, die bei uns Mitglied sind. Mhm. Und der dritte Topf ist Sponsoring von Veranstaltungen oder ja, Events, die wir durchführen. Also zum Beispiel der World Sepsis Congress, wo wir ja noch drauf kommen. Der ist kostenlos für Leute, die da eben zuhören wollen und auch logischerweise für die Redner und Rednerinnen. Aber wird eben gesponsert durch verschiedene Unternehmen. Mhm. Ja, das ist der dritte Topf. Also das sind die 3 Töpfe. Mitgliedsbeiträge, Spendengelder und Sponsoring von Veranstaltungen und ja, Kongressen.
Ja. Ja, super spannend. Ja, dann lass uns da doch einfach weitermachen. Der World Sepsis Congress, du hast ihn angesprochen, der findet einmal jährlich statt, wie ich das verstanden habe. Wen wollt ihr damit ansprechen? Also ist das was sich an die Forschung richtet oder an praktizierendes Medizinpersonal? Für wen ist der World Sepsis Congress und was ist das eigentlich?
Genau, also den World Sepsis Congress haben wir 2016 gegründet. Wir wollten damals das 5. Bestehen des World Sepsis Days feiern. Also es gibt, die GSA wurde 2010 gegründet, hat dann 2012 den World Sepsis Day ins Leben gerufen, der jedes Jahr am 13. September stattfindet. Das ist so ähnlich wie den World AIDS Day, den man zum Beispiel kennt, der ja am 1. Dezember jedes Jahr stattfindet, wo die ganze Welt einmal kurz in Rot getaucht wird. Wir tauchen die Welt dann am 13. September einmal in das World Sepsis Day Pink. Mhm. Und da finden ganz viele verschiedene Veranstaltungen auf der ganzen Welt statt zu dem Thema Sepsis, um eben das Bewusstsein zu schärfen. Und das haben wir, wie gesagt, 2012 gegründet, den World Sepsis Day. Und als wir dann 2016 gesagt haben, okay, der jährt sich jetzt zum 5. Mal, wir wollen was Besonderes machen für den World Sepsis Day. Und dann haben wir gesagt, wir gründen einen großen Kongress, der diesen Tag nochmal besonders feiert. Und haben dann eben über 2 Tage mit über 100 Rednerinnen und Rednern ja wissenschaftliche Themen in die breite Masse gebracht. Und das klingt jetzt nicht mehr so besonders, weil das eben jetzt mittlerweile haben wir 2025, aber in 2016, als wir das gegründet haben, haben wir das alles komplett online gemacht. Also es gibt keinen Ort, wo sich alle treffen. Es gab wirklich, der ganze Kongress wird quasi, funktioniert als großer Livestream auf die Kongress-Webseite. Da kann man sich anmelden, kostenlos, und kann eben teilnehmen. Es kann im Prinzip jeder teilnehmen. Jeden, der das Thema interessiert, ist herzlich eingeladen, sich anzumelden und teilzunehmen. Mhm. Aber die Hauptzielgruppe ist schon Leute, die im Gesundheitswesen arbeiten, Mediziner, Krankenschwestern, Pfleger, auch die Politik. Und wir haben auch jedes Jahr eine Session, wo wir eben die Überlebenden zu Wort kommen lassen und das dann, ja, weil das auch ein extrem wichtiges Thema ist, dass wir diese betroffenen Stimmen, dass wir die einbauen. Und ja, so veranstalten wir jetzt, wie gesagt, jedes Jahr im April den World Sepsis Kongress. Okay. Also am 22. und 23. April findet der diesjährige World Sepsis Congress statt. Und ja, man kann sich einfach kostenlos über die Webseite anmelden. Und wir stellen auch die Talks danach dann auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung. Und es gibt auch tatsächlich einen Podcast, wo man dann die Talks nochmal nachhören kann.
Okay, super. Also ein Hörtipp auf jeden Fall für unsere Zuhörerinnen.
Genau.
Genau, du hast gerade gesagt, dass bei dem World Sepsis Kongress auch Betroffene zu Wort kommen, Überlebende. Ja. Das ist ja dann eher sehr emotionales Wissen, was die weitergeben. Und wie balanciert ihr das dann in eurem Outreach auch, also diese wissenschaftliche Evidenz, die es dann eben gibt zu Sepsis entgegen diesen betroffenen Stimmen, die natürlich auch wertvoll sind, aber die natürlich eine andere Wissensform weitergeben?
Genau. Es gibt beides, ne? Es gibt auch durchaus betroffenen Stimmen, die dann eben in ihrem Land eine Organisation gegründet haben und dann mit ihrer Organisation an die Politik herangetreten sind. Und da was Ähnliches machen wie wir als GSA global, nur eben auf einem lokalen Level. Aber natürlich ist der Hauptteil dieser betroffenen Stimmen eine emotionale Geschichte. Da redet dann eine Mutter, die ihren Sohn oder ihre Tochter an der Sepsis verloren hat, im schlimmsten Fall. Oder was oft auch zu kurz kommt, sind die Überlebenden. Und dass diese Überlebenden ja nicht im Normalfall nicht zurück in ihr normales Leben können. Also wir hatten ja vorhin die Zahlen genannt, 50 Millionen Fälle im Jahr, 11 bis 12 Millionen Todesfälle. Da bleibt ja dann 35, 36, 37 Millionen an Fällen übrig. Es gibt auch theoretisch doppelte Fälle. Es gibt Leute, die hatten dann zweimal innerhalb von einem Jahr eine Sepsis. Also es sind nicht unbedingt 36, 37, 38 Millionen Überlebende, aber es sind eben 50 Millionen Fälle im Jahr. Und also der ganz, ganz große Teil überlebt ja dann im Endeffekt. Aber die meisten von diesen Leuten kehren nicht in ein normales Leben zurück. Die Fälle gibt es auch, wo die Sepsis frühzeitig diagnostiziert worden ist, behandelt worden ist und es dann keine Langfolgen gibt. Aber es gibt eine ganz, ganz große Gruppe an Menschen, die unter den langfristigen Folgen von der Sepsis leiden. Und wir hatten das nach der Corona-Pandemie mit der Long-Covid-Geschichte. Und es gibt im Prinzip auch genauso eine Long-Sepsis-Geschichte, das heißt dann Post-Sepsis-Syndrom. Und da gibt es Leute, die das nach einer Sepsis nie schaffen, in ein normales Leben zurückzukehren und wirklich ihr restliches Leben lang mit den Folgen von der Sepsis, die sie dann irgendwann mal hatten, eben leiden. Amputationen sind natürlich das ganz klassische Beispiel. Es gibt Leute, die haben, ja, da wurden Arme oder Beine amputiert oder Finger. Das ist klar, die leben dann den Rest ihres Lebens mit einer Prothese und müssen halt so gut es geht damit umgehen. Und es gibt auch Leute, da sind die Nachwirkungen mental, ne? Dass man sich nicht richtig konzentrieren kann, dass man so ein Brain Fog irgendwie hat, dass man sofort erschöpft ist. Da gibt es viele Sachen bezüglich des Post-Sepsis-Themas. Aber die ursprüngliche Frage ist ja, wie wir die wissenschaftliche Evidenz und die betroffenen Stimmen balancieren. Und die kurze Antwort ist, beides ist unverzichtbar. Wissenschaft schafft Glaubwürdigkeit und Patienten schaffen die Dringlichkeit. Die Zahlen, die wir haben, überzeugen politisch. Wenn wir ohne Zahlen in irgendeinen Raum kommen, dann ja, werden wir da wieder rausgeschmissen. Wir brauchen die Zahlen, aber wir brauchen auch die Geschichten, weil sie eben dann die emotionale Ebene mit reinbringen. Und gemeinsam die Zahlen mit der wissenschaftlichen Evidenz und eben den Geschichten zusammen ist dann das, wie wir es eben schaffen, ja, Wirkung zu entfalten im Endeffekt.
Ja, ja, deine Ausführungen haben ja auch ganz klar gezeigt, dass wirklich diese ja, Krankheitslast quasi durch die Sepsis wirklich auch schlimm ist und dass man dagegen was tun sollte. Genau, Handeln, Prävention. Da wäre meine Frage, vergibt ihr denn auch Geld als GSA an die Forschung, dass man da vielleicht irgendwie neue Methoden oder so entwickeln kann, dass man da vorankommt?
Nein, die GSA selbst vergibt keine Forschungsgelder und wir entwickeln auch keine Produkte. Unsere Rolle ist wirklich eine Plattform, ein Vernetzer und eben eine Advocacy-Organisation. Wissenschaftliche Integrität und Transparenz stehen da für uns an erster Stelle. Deswegen ja, können wir eben keine Forschungsgelder vergeben und auch keine Produkte entwickeln. Wir kriegen diese Anfragen regelmäßig, aber wir lehnen sie ab. Wir arbeiten mit Industriepartnern zusammen, das stimmt, aber mit klaren Regeln. Ja. Zum Beispiel kann es, wie ich vorhin schon gesagt hatte, es gibt Organisationen, die den World Sepsis Congress sponsern. Da kann dann zum Beispiel der ganze Kongress gesponsert werden oder auch eine Session per se, aber die Session ist vorher schon von unserem Scientific Committee quasi erarbeitet worden und wird dann auch durch einen Sponsor nicht mehr in irgendeiner Art und Weise verändert oder beeinflusst. Und das Gleiche ist, wir führen zum Beispiel auch Webinare durch zum Thema Sepsis oder auch zum Thema AMR. Wir hatten ja letzten November World AMR Awareness Week und da haben wir 3 Webinare durchgeführt zu dem verschiedenen Thema. Die waren dann auch gesponsert, aber die Sponsoren hatten eben keinen Einfluss auf den Inhalt des Webinars und genauso ist es auch bei den World Sepsis Congress Sessions.
Ja, um unsere Zuhörerinnen da nochmal vielleicht abzuholen, AMR, Antimicrobial Resistance, und der Zusammenhang ist dann natürlich, die Sepsis wird eben in den meisten Fällen mit Antibiotika behandelt, richtig?
Genau, so ist es. Also die Sepsis ist schon mal halb gewonnen, wenn man überhaupt erstmal erkannt hat, dass es eine Sepsis ist. Und dann wird normalerweise eine Blutkultur gemacht. Da haben wir dann in Deutschland auch das Thema, dass es dann Labore gibt, die ja zum Beispiel nicht 24/7 offen sind, sondern da wird irgendwas ins Labor geschickt und es kommt dann einen Tag später wieder. Da wünschen wir uns ja Änderungen, dass es einfach ein bisschen schneller geht. Und dann versucht man im Prinzip, das richtige Antibiotikum zu geben gegen diese Infektion. Das ist bei einer Sepsis, kann es aber sehr schwierig sein, weil es sowas gibt, das nennt sich Remote Organ Dysfunction. Und was das bedeuten kann, ist, ich hatte ja vorhin den Fall genannt von einem Tattoo, was ich entzündet hatte, dann zu einer Sepsis geführt hatte. Wenn die Person in diesem hypothetischen Fall jetzt ins Krankenhaus kommt, dann hat die vielleicht ein Lungenversagen. Und dann gucken sich die Ärztinnen und Ärzte das an und sagen, okay, hier ist ein Lungenversagen. Und dann müssen die erstmal zurückführen, dass das Lungenversagen von der Sepsis kommt, die eben durch dieses entzündete Tattoo ausgelöst worden ist. Ne? Und dann hat also ein Organ, was mit dem Infektionsherd gar nichts zu tun hat, hat quasi in Anführungsstrichen zugemacht. Und das muss dann in erster Linie erstmal diagnostiziert werden. Und dann muss man halt das richtige Antibiotikum geben. Also wie man das bekämpft im Endeffekt ist, am Anfang mit dem Breitbandantibiotikum und dann später mit dem spezifischen Antibiotikum, wenn man eben den Infektionsherd lokalisiert hat. Und AMR wird dann eben das Thema, wenn dieses Breitbandantibiotikum nicht wirkt, weil es eben Resistenzen gibt oder auch das zweite Antibiotikum nicht wirkt, dann haben wir da eben ein großes Problem.
Also da eine große Überschneidung auch mit der AMR-Problematik weltweit, dass das eben auch dazu führt, dass Sepsis dann nicht effizient behandelt werden kann.
So ist es.
Wir hatten jetzt schon im Gespräch häufiger gesagt, eine Infektion kann zu einer Sepsis führen. Bei Covid-19 haben wir das auch beobachtet, dass da eben dann Leute eine Sepsis entwickelt haben aus dieser Infektion. Daher hattest du im Vorgang gesagt, dass vielleicht Pandemic Preparedness, dass man der Sepsis als einen Faktor mit integrieren sollte. Warum? Kannst du das vielleicht einmal ein bisschen genauer erläutern?
Ja, ich habe ja schon gesagt, dass Sepsis ist im Prinzip der Gradmesser für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Wenn mir jemand Zahlen aus irgendeinem Land gibt, von dem Gesundheitssystem aus irgendeinem Land, kann man das analysieren und kann sagen, okay, wie gut sind die beim Thema Sepsis, ne? Und wenn wir Sepsisstrukturen stärken, also Früherkennung, Sauerstoff, Intensivversorgung, dann stärken wir auch automatisch die Resilienz gegenüber zukünftigen Pandemien.
Ja, weil dann einfach die Leute besser versorgt werden können im Ernstfall.
Genau.
Ja, wir haben jetzt schon hin und wieder anklingen lassen, dass Sepsis in vielen Bereichen ein inter- bzw. ein transdisziplinäres Thema ist. Du hast hier beispielsweise gesagt, dass es in der Gesundheitspolitik ein horizontales Thema ist, weil viele Silos da zusammenarbeiten müssen, um die Sepsis erfolgreich bekämpfen zu können. Diese inter- bzw. Transdisziplinarität teilt die Sepsis mit vielen One Health-Themen. Was sind denn deiner Meinung nach noch weitere Überschneidungen mit One Health? Und kannst du vielleicht ein bisschen ausführen, was deiner Meinung nach der One Health-Ansatz in der Bekämpfung von Sepsis beisteuern kann?
Also, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen übertrieben, aber Sepsis ist tatsächlich der Moment, in dem die One Health-Versäumnisse klinisch sichtbar werden. Und was ich damit meine ist, wir hatten ja schon gesagt, dass AMR Sepsis gefährlicher macht. Wenn eben Erstlinien-Antibiotika nicht wirken, dann steigt die Sterblichkeit eben schnell. Und AMR und Sepsis sind eng verknüpft. Übergebrauch von Antibiotika fördert Resistenzen. Fehlender Zugang zu wirksamen Antibiotika erhöht dann die Sepsismortalität. Und schlechte Diagnostik führt zur Über- oder auch Untertherapie. Ja? Mhm. Wir wollen ja auch keine Fälle, wo ein Antibiotikum die Sepsis hätte eindämmen können, aber es wurde nicht gegeben, weil man zu viel Angst vor dem AMR-Thema hatte. Ne? Man muss dann ja auch das Menschenleben abwägen und man muss dann eben ja, das Antibiotikum auch geben, um die Sepsis eben einzudämmen, weil sie halt sonst ganz, ganz schnell tödlich verlaufen kann. Und wie passt Sepsis dann also in das One Health-Konzept? Sepsis, hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt, ist die schwerste Folge einer Infektion. Und Infektionen sind eng mit Mensch, Tier und Umwelt verknüpft. Zoonosen zum Beispiel können zu schweren Infektionen oder Sepsis führen. Der Klimawandel verändert die Erregerverbreitung und erhöht die Infektionsrisiken. Und dann haben wir eben den Einsatz von Antibiotika in der Human- und Tiermedizin und beschleunigt dann wiederum die Resistenz. Und deswegen, wenn man das alles zusammennimmt, ist Sepsis der Punkt, an dem die One Health-Versäumnisse dann klinisch sichtbar werden. Das, wie gesagt, das klingt ein bisschen abstrakt, aber wir haben das auch tatsächlich in globalen und humanitären Krisen auch gesehen, ob man jetzt über die Ukraine redet oder Gazastreifen. Im Endeffekt verlieren da alle, weil eben in diesen Krisengebieten die Sepsiszahlen dann durch die Decke gehen. Ne?
Ja, und wir haben ja bestimmt auch solche Sachen wie ein funktionierendes Gesundheitssystem, Wasserversorgung, Hygiene. Ja. Das akkumuliert sich dann am Ende wahrscheinlich vielleicht auch in mehr Sepsisfällen, wenn das einfach irgendwie nicht funktioniert, nicht vorhanden ist.
Genau, und wahrscheinlich auch in einer noch größeren Dunkelziffer, weil in diesen Gebieten und in diesen Situationen wird dann wahrscheinlich nicht mehr sauber kodiert und da wird dann nicht mehr die Todesursache ganz genau aufgeschrieben. Da gibt es dann andere Prioritäten, was logischerweise auch verständlich ist. Aber deswegen sage ich, diese Dunkelziffer, die wir da beim Thema Sepsis noch haben, die, ja, in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich über die Zahlen von heute nur müde lächeln können, weil es eben doch noch mehr war, als wir ursprünglich gedacht haben.
Ja, Sepsis ist also irgendwie der Endpoint für viele Versäumnisse, die vorher irgendwie aufgetreten sind. Oder
genau, und trotzdem kennt es kein Mensch. Wenn man auf der Straße Leute fragt, dann kriegt man die Geschichte von der roten Linie, die von dem Pulsader Richtung Herz rast. Und den Fall gibt es, aber der ist sehr selten und das ist nicht das Normale. Man kann nicht sagen, okay, rote Linie, Sepsis. Das kann es sein, aber im Normalfall hat man das eben nicht. Im Normalfall hat man eine Infektion, die eben dann nicht lokal begrenzt werden kann. Und dann gibt es eben das Immunsystem, was von innen heraus anfängt, die eigenen Organe eins nach dem anderen auszuknipsen. Und wie gesagt, keiner kennt es, überspitzt gesagt. Und die Politik hat es nicht, noch lange nicht an die Stelle gepackt, wo es hingehört. Und auch globale Organisationen, die sich, ja, die das Thema fördern und auch finanzieren, haben das Sepsis-Thema auch nicht so auf dem Schirm.
Wie versucht ihr denn eigentlich konkret jetzt wirklich so verschiedene Stakeholder zusammenzubekommen oder zu adressieren mit dem, was ihr tut? Also wie habt ihr jetzt zum Beispiel eure Mitglieder auch generieren können? Geht ihr dann aktiv wirklich auf die zu oder kommen die zu euch? Wie funktioniert das?
Beides. Also wir gehen sowohl aktiv auf Organisationen zu, wo wir glauben, die wären ein guter Mitstreiter für uns. Aber wir bekommen auch Anfragen aus der ganzen Welt, eben mitmachen zu dürfen. Und wir kriegen auch wöchentlich leider Zuschriften von Sepsis-Überlebenden, die eben ihre Geschichte teilen wollen und die sagen, bei mir ist das so gelaufen. Wir hatten jetzt vor kurzer Zeit einen Fall in Irland, Irland ist eigentlich eins der Vorzeigeländer in Europa zum Thema Sepsis. Die haben es sehr früh in nationale Aktionspläne eingebaut, haben sehr früh das mit dem Thema AMR verknüpft, mit einer nationalen Infektionspräventionsstrategie. Sepsis, AMR, eben alles zusammengeschmissen, so wie es unserer Meinung nach sein sollte, und haben da wirklich auch Protokolle implementiert in Irland. Aber trotzdem gab es jetzt diesen Fall, wo eine junge Frau an einer Sepsis gestorben ist und deren Schwester ist Krankenschwester in der Intensivmedizin und hat jetzt auch angefangen, ja, in Irland da noch mehr die Werbetrommel, sage ich jetzt mal, eben für das Thema Sepsis zu rühren und da mit der Politik zu arbeiten und zu sagen, okay, wir können das nicht mehr akzeptieren, dass diese Fälle, die eigentlich hätten überleben sollen, eben dann nicht überlebt haben. Und das ist das ganz, ganz große Problem an der Sepsis ist, es wird oft fehldiagnostiziert, es wird falsch diagnostiziert. Wir haben regelmäßig Fälle, wo Leute wieder nach Hause geschickt worden sind, die von sich aus frühzeitig im Krankenhaus waren. Wenn die Sepsis erkannt, diagnostiziert worden wäre der Behandlungsweg günstig und einfach gewesen, aber es wurde fehldiagnostiziert, Leute nach Hause geschickt und dann, wenn die dann 2-3 Tage nochmal ins Krankenhaus kommen, dann ist es oft schon zu spät oder es kommt dann eben zu bleibenden Folgeschäden. Und deswegen arbeiten wir auch daran, dass diese Protokolle in Krankenhäusern, in der Notaufnahme, dass da direkt das Thema Sepsis ja bei allen präsent ist. Es gibt diese Geschichte mit dem Schlaganfall, da gibt es in Deutschland zumindest diese Geschichte, Arme hoch, lächeln und einen Satz sagen und dann kann die andere Seite sagen, okay, ist das ein Schlaganfall? Und dann wissen die Leute, okay, Schlaganfall, das ist ein Notfall, der muss als Notfall behandelt werden. Und das Gleiche wünschen wir uns für Sepsis eben auch. So wie Schlaganfall in der Gesellschaft bekannt ist und es diese drei Fragen gibt, so wünschen wir uns das für Sepsis im Prinzip auch, dass Sepsis wirklich ein Wort wird, was alle Leute schon mal gehört haben und wo man weiß, okay, das ist ein medizinischer Notfall, hier gibt es keine Zeit zu verlieren, hier muss Krankenwagen gerufen haben, hier muss man sofort in die Notaufnahme, das ist ernst und damit ist nicht zu spaßen.
Ja, und dann am Ende dadurch vermeidbare Todesfälle vermeiden.
Genau, das ist eben das große, große Thema. Wenn es einem darum geht, ganz, ganz viele, wir hatten am Anfang gesagt, 60 bis 68 Millionen Todesfälle aus allen Gründen zusammengenommen, jedes Jahr. Ein großer Teil davon ist Sepsis, circa 20% auf Sepsis zurückzuführen, muss man medizinisch richtigerweise sagen, auf Sepsis zurückzuführen, 20%. Davon ist ein großer Teil vermeidbar und dementsprechend auch ganz, ganz viele Todesfälle, die wir jedes Jahr haben. Und dann haben wir noch nicht über die Überlebenden und die Langzeitfolgen gesprochen. Ne? Man fokussiert sich dann so oft auf diese Todesfälle, weil das ist eben eine plakative Zahl. Man kann sagen, okay, 20%, ne, wie ich es auch gemacht habe. Man muss auch immer sagen, der große Teil überlebt das Thema Sepsis und ein großer Teil davon hat dann das restliche Leben mit den Nachwirkungen zu kämpfen oder zumindest jahrelang. Und das ist auch ein extremer Kostenfaktor für die Gesellschaft, ne? Für Krankenversicherungen, für Arbeitgeber, für den Staat. Es gibt jetzt gerade in der Politik das Thema Telemedizin, ob wir das wieder rückgängig machen wollen mit den Krankschreibungen per Telefon, was wir zu Corona quasi eingeführt haben in Deutschland. Machen wir das jetzt wieder rückgängig? Das spielt da auch mit rein, ne? Wir haben zum Beispiel an der Charité eine Verbindung nach Afrika. Das ist das STARES-Projekt. Und da geht es auch darum, dass halt über Telemedizin Ärzte und Ärztinnen hier in Berlin Fälle in Afrika helfen, diagnostizieren und behandeln zu können und da auch die Kapazitäten zu stärken und ja, Prozesse zu integrieren. Da wird es auch einen Talk zu geben bei dem Kongress, der jetzt ja in ein paar Wochen stattfindet.
Sehr gut, genau, da nochmal den Verweis auf jeden Fall auf den World Sepsis Congress am 22. und 23. April. Wenn da Interesse besteht, melden Sie sich dafür gerne an. Genau, wir haben gelernt aus dieser Folge, Sepsis ist ein relevantes globales Gesundheitsproblem und tatsächlich noch nicht so bekannt, wie es vielleicht sein sollte. Ich danke dir sehr, Marvin, dass du uns da ein bisschen eingeführt hast in die Thematik und etwas zur Sepsis erzählt hat und über die Arbeit der GSA. Ihr habt auch eine sehr gute Internetseite, also wenn da noch Interesse besteht bei Ihnen, liebe Zuhörerin, können Sie da gerne einmal auf die Internetseite gehen. Vielleicht sagst du einmal noch die Adresse davon.
Genau, globalsepsisalliance.org kann man auch einfach bei Google eingeben, sollte der erste Treffer sein. Genau, vielen Dank.
Ja, vielen Dank, dir. Marvin. Danke auch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie ihn gerne und lassen Sie uns eine Bewertung da. Für Feedback, Anregungen, Ideen und Wünsche können Sie uns jederzeit gerne schreiben an info@onehealthplatform.net. Die One Health Plattform ist ein Projekt des Friedrich-Löffler-Instituts, des Helmholtz-Instituts für One Health und der Universität in Münster. Gefördert werden wir durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.